Ich glaube, dass die jetzige Zeit besonders interessant ist, gerade weil sie schwierig ist. Und das gibt natürlich unglaubliche Möglichkeiten auch. Man muss diese Geschichte wirklich im Gesamtzusammenhang erzählen, sonst wirkt es ein bisschen komisch, ne? Vom Dritten zum Ersten.
Er war Klubobmann der ÖVP, Wirtschafts- und Außenminister, Vorsitzender des Europäischen Rates und er führte über zwei Perioden in einer Koalition mit der FPÖ als Bundeskanzler.
Das war ein ganz anderer Wladimir Wladimirowitsch Putin, einer, der Russland wirklich, ich glaube, glaubhaft nach Europa führen wollte. Umfragen sind wie Parfum. Man soll dann schnuppern, aber nicht trinken. Befreien Sie sich davon, dass Sie Karriere machen wollen oder einen guten Job haben wollen. Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihnen Freude macht, wofür Sie, was Ihr Talent eigentlich ausmacht.
Rede, 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 Rede. Der Ort zum Mitreden. Servus, mein Name ist Christoph Bartosch, ich bin 21 Jahre alt und Journalist beim ORF-Landesstudio Salzburg. In diesem Podcast spreche ich mit spannenden Persönlichkeiten aus Österreich über ihre Jugend, ihre Erfahrungen und was wir Jungen von ihnen lernen können. Unser heutiger Gast.
Er wurde am 7. Juni 1945, ungefähr einen Monat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in Wien geboren. Er war Schüler des Wiener Schottengymnasium. Er studierte an der Universität Wien Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften. Er war Klubobmann der ÖVP, Wirtschafts- und Außenminister, Vorsitzender des Europäischen Rates und er führte über zwei Perioden in einer Koalition mit der FPÖ als Bundeskanzler. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Dr.
Gerne.
Sie sind in Wien aufgewachsen. Noch eine Anekdote, die ich gelesen habe, ist, dass es eigentlich ein bisschen ein Glück sogar war, dass Sie in Wien aufwachsen haben können, weil eine Bombe eigentlich kurz oder im Krieg noch das Haus sogar Ihrer Mutter getroffen hat.
Es war ein Bundesgebäude. Meine Großmutter war im Bundesmobiliendepot die Hausmeisterin. Und meine Mutter war mit mir gerade schwanger im Februar 1945, als eine Bombe von britischen Fliegern abgeworfen den Westbahnhof treffen wollte. Wir sind auf der Marie-Hilfer-Straße gelegen, aber halt, Wien war relativ stark verteidigt mit den Flaktürmern und die Flieger haben meistens sehr schnell die Bomben abgeworfen, um wegzukommen aus der Gefahrenzone und hat eben eine Bombe die Marie-Hilfer-Straße 88 getroffen und hat die erste Hälfte, die Frontseite, in Schutt und Asche gelegt. Meine Mutter war mit mir im Keller. Und man hat 3 Tage gebraucht, bis sie ausgegraben wurde. 5 Tote waren zu beklagen, also es war wirklich ein Riesenglück. Aber ich habe eigentlich als Aborigine Wiener eine sehr glückliche Kindheit erlebt. Wir waren zwar die ersten 2 Jahre nicht in Wien, weil da hat es nichts zu essen gegeben und meine Mutter hat als Magd in Oberösterreich im Almtal in Bettenbach gearbeitet, damit sie mich ernähren konnte. Dann sind wir aber natürlich wieder zurückgekommen. Und ich erinnere mich sehr genau an dieses zu einem Drittel zerstörte Wien. Viele Treffer haben die Innenstadt getroffen und zerstört. Und ich bin dann in die Volksschule gegangen am Judenplatz. 10 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs haben wir das alles noch erlebt. Also 6 Jahre nach Ende bis 10 Jahre nach Ende des Weltkriegs. Und da waren noch massive Bombenschäden da. Wien war grau. Wir sind als Kinder herumgeklettert in den Bombenruinen. In der Marguerelstraße, 3 Kellergeschosse hinunter, 4 Stockwerke hinauf, ziemlich gefährlich, würde ich heute sagen. Aber meine Mutter hat den ganzen Tag gearbeitet, alleinerziehende Mutter. Und wir haben halt uns zum Teil aufgeteilt bei anderen Familien, in der Wipplinger Straße und so weiter. Aber es war eine glückliche Kindheit. Wir haben mit einem Fetzenbau Fußball gespielt auf einer Gstätten vor der Votivkirche. Aber es hat uns eigentlich nichts gefehlt. Nicht? Wir waren eigentlich relativ glücklich und zufrieden. Und ich habe sehr gute Schulen gehabt. Erst am Judenplatz die Diözesane Übungsschule, dann später das Schottengymnasium. Also in Summe kann ich nicht klagen. Nicht? Und wir haben zwar wenig gehabt, aber es war eigentlich immer genug da, um leben zu können und etwas weiterzubringen.
Und wie hat sich das Ganze geprägt, mit einer alleinerziehenden Mutter aufwächst, dass es gar nicht so eindeutig ist, dass man es überhaupt aufs Schottengymnasium gehen kann als Kind von geschiedenen Eltern?
Gut, das ist eine Privatschule, das Schottengymnasium, Benediktiner haben es geführt. Und ich habe dann letztlich eine Empfehlung vom Abt von Seckau bei Knittelfeld gehabt. Der hat für mich gebürgt und daher bin ich zur Aufnahmeprüfung zugelassen worden und habe dort eigentlich eine ganz tolle Zeit, 8 Jahre Gymnasium mit Sängerknaben und Fußballspielen und Tischtennis lernen und natürlich auch viele Inhalte lernen, vor allem tolle Professoren in Geschichte, Deutsch.
Jetzt sind Sie danach studieren gegangen nach der Schule und haben dann eigentlich direkt nach der Uni sind Sie in den Parlamentsclub gekommen. Ab wann war das klar, dass es Sie in die Politik zieht?
Gar nicht. Ich habe schon gearbeitet, unmittelbar nach der Matura habe ich mein Studium verdienen müssen. Es gab ja damals auch Studienbeiträge. Ich habe als freier Journalist und Zeichner gearbeitet. Ich habe Bücher illustriert, Zeitungen, Karikaturen gemacht. Ich habe als freier Mitarbeiter für den ORF, für die Jugendredaktion ab 1968 unter Gerd Bacher und Hubert Geisbauer, der damals die Jugendredaktion geleitet hat, gearbeitet. Ich habe natürlich gelernt, erstens, wie man Themen setzen kann. Ich habe im Radio natürlich genau auf 1:30 eine Ansage machen müssen. Das hat mir natürlich auch später in der Politik ganz gut getan. Und ich bin dann durch Zufall hineingerutscht in den ÖVP-Parlamentsclub, weil Erhard Buseck in den Wirtschaftsbund gewechselt ist und ein Abgeordneter mich gefragt hat, ob ich nicht unter Umständen anstelle von Erhard Buseck im Herbst 68 dort arbeiten möchte. Und ich wollte eigentlich ins Ford-Institut, heute IHS, gehen. Und die haben aber nur jedes zweite Jahr Studenten aufgenommen als Postgraduate-Studium. Und da haben wir gedacht, okay, ja, warum nicht? Dann kam die Wahl dazwischen und die ÖVP war plötzlich in Opposition. Niemand hat gewusst, wie Opposition geht. Ein neuer Clubobmann kam, ein beeindruckender Mann, der frühere Finanzminister und Wirtschaftsprofessor Stefan Koren. Und der hat mich immer fasziniert. Das war ein wirklich inspirierender Mentor, ein unglaublich kluger und interessanter Mann. Und da bin ich eigentlich gern geblieben und bin dann dort 7 Jahre lang bis 1975 im Parlamentsclub gewesen und habe die ganze Oppositionsarbeit mitorganisiert und bin dann wiederum nach Erhard Buseck in den Wirtschaftsbund gefolgt. War aber auch ein reiner Zufall, ich habe nie damit gerechnet. 4 Jahre später wurde ich dann Abgeordneter mit 34 Jahren und so hat sich das ergeben, dass ich eigentlich so in die Politik hineingerutscht bin.
Wir haben uns gedacht, wir nehmen Ihnen heute eine virtuelle Frage mit, diesmal von Jakob, 21 Jahre alt, aus Wien.
Lieber Herr Dr. Schüssel, eine Frage von mir. Würden Sie in der heutigen Zeit immer noch gerne Politiker sein?
Ja gut, das ist eine abstrakte Frage, weil ich natürlich jetzt mit 80 gar nicht mehr daran denke, in die Politik zu gehen. Jetzt ist die Zeit der Jungen, ihr müsst es übernehmen. Aber wäre ich jung, würde ich sofort wieder in die Politik gehen.
Aber was hat sich geändert an der Politik zur damaligen und zur heutigen Zeit?
Naja, die Politik ist immer Änderungen unterworfen, weil es ja auch mit der Zeit geht und die Zeit ändert sich. Also die Zeit, wo ich angefangen habe, ist überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Von den technischen Möglichkeiten, meine erste Auslandsreise, bitte, habe ich gemacht mit der Matura-Reise. Ne? Das war die erste große Reise. Da sind wir mit einem klapprigen Autobus von Istanbul quer über die anatolische Hochebene ins Heilige Land gefahren, haben an der Grenze zwischen Syrien und Jordanien, also Israel war ja damals, das Heilige Land war ja großteils jordanisch, und wir haben kein Visum gehabt für Jordanien, daher haben wir dort ein Telegramm abgesetzt an den König Hussein von Jordanien. Wir sind eine arme Studentengruppe aus Wien. Er hat gerade ein Palais in Wien gekauft und ob er uns nicht einfach durchfahren lässt, ohne dass wir ein Visum zahlen müssen, weil das Geld haben wir nicht. Ich habe immer einen Fußball mitgehabt und wir haben dann stundenlang Fußball gespielt mit den Grenzern, mit den jordanischen und syrischen Grenzern. Nach einigen Stunden kam die Antwort, ja, okay, go. Und dann sind wir losgefahren. Also man kann sich das nicht vorstellen heute. Ne? Einerseits ist das natürlich eine ganz andere Zeit. Heute kannst du als Junger unglaubliche Reisen machen und international studieren, Sprachen lernen. Das hat es ja zu unserer Zeit alles nicht gegeben. Auf der anderen Seite sind aber auch die Grenzen, die Beschränkungen größer geworden. Heute kannst du nicht mehr ohne Visum irgendwo hinreisen oder gar mit einem Telegramm den König bitten, dass er die durchreisen lässt. Auch die Durchlässigkeit Richtung Syrien, Jordanien ist gar nicht mehr so ohne weiteres gegeben. Also ich glaube, dass die Politik immer mit der Zeit geht und daher auch spezielle Herausforderungen hat. Aber ich glaube, dass die jetzige Zeit besonders interessant ist, gerade weil sie schwierig ist. Und das gibt natürlich unglaubliche Möglichkeiten auch. Ne? Also ich glaube, die nächsten 10, 15 Jahre werden jedenfalls die spannendsten in der Menschheitsgeschichte sein. Und da mitzuwirken ist sicher interessant für junge Leute.
Aber fehlt's doch der Politik teilweise irgendwie einem Charisma? Es heißt immer, eine Politikverdrossenheit würde unter der Bevölkerung irgendwie herrschen. Und man hat manchmal das Gefühl, dass Politikerinnen und Politiker mehr auf die aktuelle Umfrage schauen, als in manchen Momenten dann doch das zu tun, was aus ihrer Sicht das Richtige ist. Sehen Sie das auch so?
Ja, aber das ist eine Ausrede. Also die Politikverdrossenheit sehe ich eigentlich nicht. Wo immer ich mit Menschen zusammentreffe, merke ich großes Interesse an der Politik. Also von Verdrossenheit merke ich nichts. Dass man kritische Fragen hat oder kritische Auffassungen zur jeweiligen politischen Situation, das ist ja selbstverständlich. Nicht? Wir leben ja auch nicht in einem Paradies, sondern in der Welt von heute mit all ihren Vor- und Nachteilen und auch Defiziten. Aber ich meine, trotzdem, die Zeit heute ist jedenfalls eine wesentlich bessere als vor 30, 40, 50, 100, 200 oder 500 Jahren. Das heißt, wir leben, und das macht ja auch mich zuversichtlich, wir leben doch insgesamt in einer sich entwickelnden Welt. Der Teilhard de Chardin hat das einmal theologisch, philosophisch so beschrieben, die Entwicklung der Menschheit geht vom Punkt Alpha in Richtung eines Punktes Omega. Sich entwickelt sich. Und eigentlich auch unser Gottesbild entwickelt sich mit. Unser Wissen wächst. Unser IQ wächst. Unsere Weltanschauung, Anschauung von der Welt wächst mit. Es ist ja unglaublich, was eigentlich die Entwicklung der Menschheit in den letzten Jahren da für eine Aufwärtsbewegung mitgemacht hat. Also in Wahrheit gibt es überhaupt keinen Grund, da jetzt verdrossen zu sein. Ja, noch einmal, kritisch ja, das ist keine Frage, das ist gut, gut so. Aber verdrossen bringt gar nichts.
Aber sehen Sie es nicht, dass speziell unter jungen Leuten heutzutage irgendwie das Gefühl mehr herrscht von dieser Aufstiegsgedanke von, es wird mir bald besser gehen, wie es meinen Eltern gegangen ist, dass das unter jungen Leuten irgendwie fehlen könnte? Früher ging es darum, irgendwie, man schafft sich Eigenheim, ein Haus etc., dass das heute schwieriger geworden ist, selbst mit einem sehr guten Job?
Ja, aber ehrlich gesagt, ich habe auch nie daran gedacht, wie ich jung war, dass ich jetzt ein Haus bauen will oder einen super Job, sondern ich habe eigentlich das gemacht, was mich interessiert hat. Und ich finde, das ist eigentlich das wirklich Interessante dabei. Also befreien Sie sich davon, dass Sie Karriere machen wollen oder einen guten Job haben wollen. Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihnen Freude macht, was Ihr Talent eigentlich ausmacht. Jeder von uns hat doch unglaubliche Möglichkeiten in sich, die gilt es zu entwickeln. Und ob man dann viel oder weniger, mittel oder weniger verdient, ist nicht so entscheidend. Also das kommt dann ohne dies, aber ohne Leistung, ohne auch die Bereitschaft, wirklich etwas lernen zu wollen, etwas zu können, wird das nichts werden. Also daher, ich halte es wirklich für Ausrede, wenn man glaubt, es wird jetzt alles furchtbar, weil wir schon so gut situiert sind, so reich geworden sind. Und daher wird vielleicht die nächste Generation nicht eine ähnliche Aufwärtsentwicklung machen. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, interessant ist vielleicht ein Gedanke, der mich immer fasziniert hat. Der John Maynard Keynes hat ja vor ungefähr 100 Jahren ein Buch geschrieben, nach dem Ersten Weltkrieg und nach diesen gescheiterten Versailles-Verhandlungen, wo er ja unter Protest ausgestiegen ist, war ja Mitglied der britischen Delegation im Finanzministerium, er hat gesagt, das ist eine Katastrophe, weil das führt in den nächsten Weltkrieg. Hat recht gehabt. Und er hat dann ein Büchlein geschrieben, ein Essay, The Economic Consequences for Our Grandchildren. Also was wird in den nächsten 100 Jahren das Schicksal unserer Enkelkinder sein? Und seine These war, wir werden viel weniger arbeiten, unser Einkommen wird sich verachtfachen, unser Reichtum wird also achtmal höher sein in 100 Jahren als heute und wir werden nur mehr, weiß ich, 15 Stunden in der Woche arbeiten oder noch weniger. Wir werden Schwierigkeiten haben, dass wir uns nicht zu Tode langweilen, da hat er nicht recht gehabt. Achtmal reicher zu werden, hat übrigens interessanterweise ziemlich präzise gestimmt und ich sage Ihnen jetzt schon voraus, für die nächsten 100 Jahre wird mit Sicherheit die chinesische Wirtschaftskraft sich verdreifachen, die europäische wird sich verdoppeln, die Amerikaner wird auch ungefähr 2,5-mal so hoch sein wie jetzt. Es gibt überhaupt keinen Grund, von der wirtschaftlichen Seite her pessimistisch zu sein. Leisten werden wir etwas müssen dafür, das ist klar.
Und sehen Sie allgemein diesen Leistungsgedanken in Europa derzeit gefährdet, dass man vielleicht nicht mehr das macht, was man irgendwie machen sollte, machen will, irgendwie, dass hier eine gewisse Leistungsgefahr besteht?
Wahrscheinlich wird es solche geben, die das so leben, die halt hauptsächlich auf Teilzeit und schönes Leben, das gibt es alles, hat es früher auch gegeben übrigens. Das ist auch nicht neu. Aber ich glaube, noch einmal, mein Thema ist ja, und worauf ich abziele, ist ja, jungen Menschen Mut zu machen, ne? dass man sich nicht fürchten muss vor der Zukunft. Es wird nicht ein Jammertal sein, sondern eigentlich eine faszinierende Zeit, wo in der Wissenschaft unglaubliche Forschungen kommen. Wir werden in der Medizin in den nächsten 10, 15 Jahren wahrscheinlich Durchbrüche erleben, die ganze Krankheitsgruppen heilbar oder überflüssig machen werden. Wir werden in der Physik, in der Materialkunde Dinge erleben, die faszinierend sind. Nehmen wir es nur den Nobelpreis heuer 2025. Den haben drei Forscher bekommen, in der Chemie haben drei Forscher bekommen, die eigentlich bestimmte Strukturen, die es in der Natur gar nicht gibt, erforschen, die aber unglaubliche Auswirkungen haben können. Und sozusagen theoretisch haben die das Grundgerüst schon geschaffen dafür, dass man beispielsweise in der Wüste aus der Luft Wasser herausfiltern kann, dass man CO2 aus der Luft entnehmen kann und damit reduzieren. Damit sind diese ganzen Angstszenarien, die natürlich durchaus ihre Berechtigung haben mögen, aber jedenfalls gut auflösbar, was Klimawandel etc. betrifft. Also ich glaube, dass es gerade für junge Leute wahnsinnig spannend sein müsste, jetzt etwas zu studieren, was einem Freude macht und wo man wirklich etwas glaubt, für die Weltverbesserung tun zu können.
Wenn wir einen kurzen Steckbrief machen könnten, wer ist denn der Dr. Wolfgang Schüssel? Es sind kurze Fragen. Was ist denn das Erste, was Sie machen, wenn Sie in der Früh aufstehen? Was ist das Erste, was Sie in die Hand nehmen?
Zähne putzen.
Was ist Ihr Lieblingssport?
Fußball und Skifahren.
Was ist Ihr Lieblingsteam?
Fußball jetzt meinen Sie. Naja, Wacker Wien, das gibt es aber nicht mehr, weil ich bin ja aufgewachsen, nicht nur auf der Mayhilferstraße, sondern auch in der Zehnergasse bei meiner Tante. Und die hat vis-à-vis eine Freundin gehabt, die hat genau bei der Mittelauflage am Wackerplatz ein großes Fenster gehabt. Und da bin ich am Samstag immer gesessen und habe mir die Fußballmatch angeschaut. Und Wacker Wien war immer in Herbstmeister in dieser Zeit. Aber die Mannschaft gibt es nicht mehr. Das ist ja mit Admira fusioniert, aber da sind nur mehr Futzeln, Mikro, Nanometer, Substanz da. Aber Bayern München fasziniert mich nach wie vor. Ich war auch jahrelang im Vorstand der Wiener Austria. Also ich habe schon meine Vor- und Nachleben.
Wer ist denn Ihre Lieblingskünstlerin oder Lieblingskünstler?
Na, da kann man nicht einen nennen. Das wär dumm, ne? Weil es gibt so viele unterschiedliche. Sie sehen ja auch hier in meinem Büro gibt es eine Fülle von großartigen Künstlern. Gerade Österreich hat da wirklich einen Österreichtum an Qualität, bildende Kunst, Musik natürlich, Literatur. Also da gibt es Gott sei Dank sehr viel Auswahl.
Wie weit, glauben Sie, kommt denn Österreich bei der Fußball-WM?
Gruppenphase überleben, dann ist alles in den Sternen.
Hat der Wolfgang Schüssel einen Neujahrsvorsatz?
Ja, ich möchte endlich das C-Dur Streichquartett, Streichquintett von Schubert, das erste Cello, so spielen können, dass ich mitkomme. Probieren tue ich schon länger, aber ich habe es noch nicht geschafft.
Wer ist denn Ihr persönliches Vorbild? Oder war Ihr persönliches Vorbild?
Naja, wie gesagt, am Anfang, wie ich jung war, hat mir sehr imponiert eigentlich Stefan Koren. Ich habe auch einen wirklich großartigen benediktinischen Freund gehabt, den Pater Severin, der leider schon gestorben ist. Den habe ich eigentlich immer großartig gefunden. Und im Musikbereich habe ich immer den Slava Rostropowitsch bewundert, war auch mit ihm persönlich befreundet. Immer vor jeder heiklen Situation, ob das Wahlen oder was immer war, hat er mir extra telegrafiert, wo immer er war. Er wünscht mir alles Gute und viel Glück. Also sind, ihr habt viele gute und tolle Freunde gehabt.
Was ist denn Ihr Lieblingskartenspiel?
Tarock.
Was ist Ihr Lieblingsfilm?
Oh, da gibt es auch viele, aber...
Der dritte Mann kommt ausführlich im Buch.
Ja, ja, na gut, weil das in Wien spielt und natürlich auch mit der Geschichte Wiens sehr viel zu tun hat und viele Elemente von diesem Film ja nicht bekannt sind, wie das eigentlich zustande gekommen ist, was eigentlich ursprünglich beabsichtigt war. Man wollte eigentlich ein kaltes Kriegsdrama draus machen und in Wirklichkeit ist es eine Korruptionsgeschichte geworden. Also ein toller Film, das stimmt, aber mein Lieblingsfilm ist er nicht.
Wenn wir jetzt noch einmal ganz kurz auf irgendwie spannende Anekdoten, die, wie ich finde, auch im Buch sehr oft vorkommen, finde ich ganz spannend die Diskussion angesichts des EZB-Chefs beim Europarat 1998, wie denn da die Österreicher irgendwie aufgenommen werden. Könnten Sie uns kurz erzählen, wie war denn das damals?
Ja, erstens einmal ist die Einführung des Euro ist für uns sehr, sehr wichtig gewesen. Wie ich Bundeskanzler wurde, also 99, 2000, Anfang 2000, da hatten wir ein Budgetdefizit von 5% und hätten damit nicht an der Eurogruppe teilnehmen können, die ja Anfang 2002 physisch begonnen hat. Daher war das eben sehr wichtig, innerhalb von 2 Jahren ein massives Budgetkonsolidierungsprogramm hinzulegen. Wir waren wirklich in 2 Jahren auf ein Nulldefizit runtergekommen. Daher war dieser Euro für uns ganz, ganz wichtig. Und zweiter Punkt. Das Design der Euro-Banknoten hat ja ein Österreicher gemacht, der Robert Kalliner, ein Künstler, der in der Notenbank, in der österreichischen Notenbank beschäftigt war. Und der hat eigentlich gegen alle internationalen Widerstände und Konkurrenz hat er diesen Wettbewerb gewonnen. Das heißt, wir haben 2 Elemente, die mit Europa zusammenhängen. Die Hymne, Beethoven, in Baden bei Wien komponiert, die Banknoten von einem Österreicher konzipiert. Und ich war derjenige, der quasi auch mitwirken konnte an der Einführung des Euro als Außenminister und Vizekanzler. Und da war das so, dass dort wahnsinnig gestritten wurde, wer sollte der neue Präsident der Europäischen Zentralbank werden. Ein Streit zwischen den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, riesen Wirbel. Und stundenlange, nächtelange Diskussionen und alle anderen Delegationen konnten nichts dazu beitragen. Also habe ich rasch ein Kartenspiel gezeichnet und wir haben dann halt die österreichische Delegation gemeinsam Karten gespielt. Wir haben Bauernschnapsen gespielt und alle anderen haben sich gewundert, neidvoll gewundert natürlich, dass die Österreicher schon wieder irgendetwas haben, was wir ihnen voraus haben. Wir haben es recht lustig gehabt und die anderen waren eher frustriert. Aber wie gesagt, ist die eine kleine Geschichte. Die zweite Sache ist auch ganz lustig. Am 1. Jänner oder Silvester 2001 und 1. Jänner 2002 habe ich Romano Prodi, den Kommissionspräsidenten, eingeladen nach Wien. Wir waren zuerst in der Staatsoper Fledermaus, vorher Dinner. Und dann wollten wir um Mitternacht mit den ersten Banknoten auf der Kärntner Straße die Rosen für unsere Gattin ankaufen. Und ich habe mir gedacht, das wird ein super Heimspiel für mich, wird auch medial gut ankommen. Auf Fernsehen waren mit natürlich dabei und Fotografen. Also wir machen das, kaufen mit den Banknoten rote Rosen für die Chiara Prodi und die Gigi Schüssel. Und ich denke mir so, super. Und weit gefehlt. Das war nicht ein Heimspiel für mich, sondern für den Romano Prodi. Es waren ausschließlich Italiener dort. Zehntausende Italiener haben gebrüllt, Romano, ritorno Romano, komm zurück und löse den Berlusconi ab. Ich bin dort unbeachtet mit meiner lieben Frau durch die Massen wieder zurückgegangen. Wir haben es dann uns zu Hause gemütlich gemacht. Aber es war trotzdem ein köstliches Erlebnis und ein sehr schöner Auftritt.
Sie sind großer Europäer, großer EU-Fan. Dennoch ist es so, dass in den letzten Jahren auch viel, auch von Ihnen viel Kritik bezüglich überbordender Bürokratie etc. kommt. Was wären denn 3 Maßnahmen, die man irgendwie in der EU umsetzen könnte, damit diese Regulatorien nicht zur Hauptaufgabe der EU
werden? Ja, erstens, wir müssen die Einstellung ändern. Ne? Also der Mindset, wie es auf Neudeutsch heißt. Wir müssen unsere Einstellung ändern. Ne? Die Union ist eigentlich gegründet auf den 4 Freiheiten. Und die Freiheit des Wirtschaftens, des Reisens, des Denkens, Uns ist das ein bisschen jetzt überschattet worden mit einem Dickicht, fast wie beim Märchen von Dornröschen, mit einer Dornenhecke. Und ich glaube, wir müssen die Dornenhecke wieder durchtrennen und die Freiheiten loslassen. Wir müssen auf Freiheiten vertrauen. Der wichtigste Bereich ist sicherlich der Binnenmarkt. Also wir müssen die Regeln des Binnenmarktes verbessern. Es ist ja vieles noch nicht wirklich harmonisiert. Arbeitsmarkt zum Beispiel, wir haben 800 Berufsbilder, ich glaube, da sind vielleicht 10 oder 12 wirklich so harmonisiert, dass du von Finnland bis Italien, von Portugal bis Bulgarien deinen Beruf wirklich ohne Zusatzkompetenzen erbringen zu müssen oder zusätzlich was lernen zu müssen, ausüben kannst. Also diese Verwirklichung des Binnenmarktes würde uns schlagartig 2-3% mehr Wachstum bringen. Das ist das Erste. Das Zweite, man muss wieder ein bisschen zurückdrängen, diese überbordenden Berichtspflichten. Ich frage mich ja immer, wer das lesen wird. Mir hat einmal ein Unternehmer gezeigt, der hat einen Containerraum. Da schiebt er jeden am Ende des Jahres ganze Kisten von Berichten hinein und dort auf der anderen Seite ein paar Kisten wieder rausnehmen, weil nach 7 Jahren brauchst du das ja nicht mehr aufbehalten. Also das ist unsinnig. Kostet wahnsinnig viel, bringt wenig. Also ich glaube, jetzt versucht man das Gott sei Dank auf der europäischen Ebene mit den Omnibusgesetzen wieder zurückzudrängen. Und der dritte Punkt ist natürlich, wir müssen nach dem Weckruf, den uns die Amerikaner und die Russen jetzt da zugerufen haben, müssen wir wieder für unsere Sicherheit und Verteidigung mehr investieren.
Wo könnte man es dennoch irgendwie festmachen? Weil es ist ja dennoch so, dass hier einfach auch auf europäischer Ebene in den letzten Jahren einfach nicht viel vorangegangen ist. Woran liegt es, dass man das nicht schnell, so schnell wie möglich umsetzen kann?
Ja, vieles geschieht schon. Also da würde ich warnen davor, dass man sagt, es geht gar nichts weiter. Also jetzt, etwa im Sicherheitsbereich, die Verteidigungsbudgets werden wieder angehoben. Man hat ja nach Ende des Kalten Kriegs die Armeen halbiert, Marine, Luftwaffe halbiert, in Deutschland sogar auf ein Drittel abgesenkt. Also das ist Gott sei Dank begriffen worden. Wir wehren uns zum ersten Mal gegen die Cyberattacken, die jetzt von allen Seiten kommen. Das koordiniert man auf europäischer Ebene. Zum ersten Mal arbeiten die großen Rüstungsindustrien, Leonardo, Thales, Rheinmetall wiederum zusammen. Seit heuer, seit Beginn des Jahres 2025, sind ja die Amerikaner ausgestiegen in der Finanzierung für die Ukraine. Das hat die Europäische Union allein übernehmen müssen, gemeinsam mit den Briten und Norwegern. Also die europäische Seite hat voll die Ukraine finanziert. So anders wäre das Überleben der Ukraine nicht möglich gewesen. Wir haben auch jetzt im Europaparlament etliche Beschlüsse wiederum korrigiert, um eben praxisnäher die Wirtschaft zu stärken und unsere Wettbewerbsfähigkeit wiederum zu erhöhen. Man merkt auch, dass sich die Kommission und Europa damit stärker wehrt gegen die amerikanischen Tech-Riesen oder auch gegen die chinesische Überproduktion und Subventionierung von ihren Produkten. Also du merkst, da ist schon etwas im Werden. Und ich glaube, dass man auf diesem Weg weitergehen sollte, aber zusätzlich auch noch den Binnenmarkt intern stärken und offen machen.
Sie haben es schon angesprochen, ein großes Thema allgemein für die EU sind die Finanzierung der Ukraine-Hilfe. Wenn man Wolfgang Schüssel im Internet eingibt und ein bisschen sucht, fällt einem schnell das damalige Foto in Lech mit Wladimir Putin auf. Wie ist denn Wladimir Putin so?
Gut, das ist 24 Jahre her. Das war damals, war nicht Lech, das war St. Anton, die Weltmeisterschaft. Und er hat einen Staatsbesuch gemacht und im Rahmen dessen war ja die Weltmeisterschaft, die Skiweltmeisterschaft in St. Anton. Und wir sind da mit Karl Schranz und mit dem Tigatschow, das war der Konkurrent von Schranz einst, sind wir Skifahren gegangen. Und das war ein anderer Putin. Das war ein ganz anderer Wladimir Wladimirowitsch Putin. Einer, der Russland wirklich, ich glaube, glaubhaft nach Europa führen wollte. Er hat ein paar Wochen später im Deutschen Bundestag eine viel beachtete und bejubelte Standing Ovations Rede gehalten, von allen Parteien akklamiert. Er will quasi Russland und Europa zusammenführen und das war glaubhaft. Das hat sich dann schrittweise abgeschwächt. Ich glaube, mir ist noch immer nicht ganz klar, was der letzte Triggerpunkt gewesen ist. Warum das dann so ins Gegenteil gekippt ist eigentlich, da hat sicherlich die Orange Revolution ursprünglich dazu beigetragen, vielleicht auch der NATO-Gipfel 2008, wo die Amerikaner die Ukrainer und die Georgier unbedingt in die NATO aufnehmen wollten, was Merkel und Sarkozy dann aber hinausgeschoben und verhindert haben. Und dann kam natürlich die Besetzung der Krim und des Donbass, der ersten zwei Bezirke im Donbass. Und von da an ging es rapide in eine Richtung der Verschlechterung der Beziehungen bis hin eben zum Angriff im Jahr Februar 22. Absurd eigentlich, dass Russland für ein paar Quadratkilometer Eroberung das gesamte Völkerrecht aufs Spiel setzt, das Leben von mittlerweile über 1 Million junger Russen zerstört hat und natürlich ein paar hunderttausend Ukrainer als Opfer zu beklagen sind. Also eine furchtbare Entwicklung, die alles geändert hat. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Diese Träume von einer Zusammenarbeit Europa-Russland, an die ich auch lange geglaubt habe, genauso wie viele andere europäische Politiker, das ist ausgeträumt.
Dass man 2014 zu spät reagiert hat, Putin war in den Jahren danach auch noch mehrfach in Österreich auf Staatsbesuch.
Ja gut, aber das sind jetzt Details. Der entscheidende Punkt war damals, das muss man schon immer dazu sagen, und da nehme ich auch Angela Merkel und auch Sarkozy ein bisschen in Schutz. Man sagt heute, man hätte niemals dieses Minsk Agreement machen sollen. Die Situation damals, 2014, war eine ganz andere. Da war ein großer Teil, ein beachtlicher Teil der ukrainischen Armee eingeschlossen, eingekesselt. Und hätte nicht damals Merkel und Sarkozy Putin dazu überredet und dazu gebracht, quasi dieses Minsk Agreement abzuschließen und diese ukrainischen Soldaten freizulassen und eine Frontlinie zu akzeptieren, die übrigens von der OSZE dann 10 Jahre lang oder 8 Jahre lang gut überwacht wurde, übrigens mit österreichischen Drohnen. Das ist damals, glaube ich, vollkommen richtig gewesen. Und dass das dann sich so weiter eskalieren wird, das war niemandem bewusst. Das muss ich ganz offen sagen. Da hat es auch am Anfang wenig Anzeichen gegeben. Dass sich das dann radikal verschlechtert hat, so ab, würde ich mal sagen, so ab 20, ein bisschen hängt das auch mit der Corona-Krise zusammen. Da ist auch Putin offensichtlich monatelang isoliert gewesen und von einigen Leuten sehr, sehr stark indoktriniert worden in Richtung auf bestimmte imperiale Fantasien. Manche glauben ja noch immer in der Umgebung, er sei ein Art Werkzeug Gottes. Jedenfalls die orthodoxe Kirche in Russland arbeitet intensiv an solchen skurrilen Themen. Also das ist, glaube ich, damals 2014 nicht alles so klar absehbar gewesen. Natürlich liest sich der Krimi von hinten ein bisschen anders als zur damaligen Zeit.
Ich kenne das aus dem privaten Umfeld, da heißt es oft irgendwie, man hat, dass die NATO Russland aus irgendeinem, also provoziert hätte, dass es hier Agreements oder irgendwas gab, das sehen Sie in keiner Weise.
Das ist ein vollkommener Blödsinn, das ist russische Propaganda, dass man immer so tut, als ob die NATO Russland bedrohen würde. Die NATO ist ein exklusives Verteidigungsbündnis. Die NATO hat noch nie jemanden angegriffen. Die NATO schützt, das ist die Beistandsverpflichtung, Artikel 5, schützt ihre Mitglieder vor einem Angriff. Da müssen dann alle, wenn ein Mitglied angegriffen wird, alle mithelfen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles nur Denkbare tun. Die gleiche Beistandsverpflichtung hat ja auch die Europäische Union. Der Artikel 42 ist sogar eine Spur härter formuliert als der Artikel 5 in der NATO. Also das ist nichts Neues, aber es ist immer defensiv gemeint. Wir wehren uns, wenn uns jemand angreift.
Wir würden Ihnen jetzt noch eine zweite virtuelle Frage vorspielen.
Hallo, mein Name ist Marco, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Wien. Das ist meine Frage. Ist die Neutralität ein überholtes Konzept oder ist sie heutzutage wichtiger denn je?
Die Neutralität ist ein historisches Konzept, sehr sinnvoll übrigens. 1955 haben wir unsere völlige Freiheit, den Abzug der Besatzungsmächte nur bekommen, weil wir eben die Neutralität nach dem Muster der Schweiz übrigens erklärt haben. Und das war damals völlig richtig, es war immer noch Kalter Krieg. Wir waren noch immer auch in gewisser Weise umgeben natürlich vom Warschauer Pakt, das hat ja auch 1968, Prager Frühling, hat es ja Pläne gegeben, nicht, von den Sowjets, durch Österreich durchzustoßen, sollte etwa irgendetwas von Seiten der NATO kommen. Also das ist ganz interessant, nicht? Dass damals eigentlich die Neutralität ein richtiges Konzept war. Übrigens auch innenpolitisch gar nicht unumstritten. Die Sozialdemokraten waren damals eher massiv dagegen und die ÖVP war auch nicht unbedingt rasend dafür. Aber Julius Raab hat gesagt, das brauchen wir, sonst kriegen wir diese Freiheit, die uns so am Herzen liegt, nicht mehr. Und daher war das eine richtige historische Entscheidung. Wie übrigens ja auch die Finnen einen ähnlichen Vertrag abgeschlossen haben, der aber noch viel weitergehend war. Was niemand weiß übrigens ist, dass die Finnen ja eine Neutralität gehabt haben und einen Vertrag abschließen mussten mit der Sowjetunion, dass sie im Fall eines Angriffs auf die Sowjetunion mitverteidigen müssen. Mhm. Muss man überlegen. Ne? Das ist dann mit dem EU-Beitritt, hat sich das ja massiv verändert. Mit dem EU-Beitritt war es so, dass wir unsere Verfassung geändert haben. Mit einem UNO-Mandat oder mit einem EU-Mandat gibt es keine Neutralität mehr. Weil da gelten andere Dinge, da gelten andere Prinzipien, verfassungsrechtlich. Und wir haben sogar ausdrücklich im Ausschussbericht im Parlament festgehalten, das bezieht sich auf Sanktionen. Wir stimmen ja auch etwa den Sanktionen gegen Russland zu. Das bezieht sich auf Überflüge oder Durchleitung von Soldaten oder Militärtransporten, machen wir. Das bezieht sich auf Training von anderen Soldaten. Keine Frage, wir könnten ohne weiteres auch der Ukraine mehr helfen noch mit Entminung oder mit anderen. Wenn es ein EU-Mandat gäbe, könnten wir natürlich auch jederzeit an Friedenssicherungen oder an friedensschaffenden Maßnahmen inklusive Kampfeinsätzen teilnehmen. Immer nur natürlich mit unserer Beschlussfassung. Niemand kann uns zwingen, aber neutralitätsverfassungsrechtlich jederzeit möglich. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Konzept. Ich glaube auch übrigens, dass eben durch diese Veränderungen geopolitisch, dass die Amerikaner nicht mehr automatisch ihren Schutzmantel über Europa breiten werden, wird sich Europa eben viel mehr auf die eigene Sicherheit konzentrieren müssen und wir werden gemeinsam als EU-Mitglieder, gemeinsam aber auch mit Norwegen oder mit den Briten, für unsere Sicherheit sorgen müssen. Gemeinsam. Gemeinsam ist immer billiger und gescheiter als allein.
Und worin sehen Sie den Unterschied, dass jetzt Finnland doch einen anderen Weg gegangen ist als Österreich, weil sie direkt an Russland drangrenzen und wir doch noch ein Land dazwischen haben?
Ja, das ist klar. Sie haben den Punkt genannt. Die haben eine 1300 Meter lange gemeinsame Grenze mit den Russen. Und da ist natürlich das schon ein ganz anderes Thema. Wenn du ein NATO-Mitglied bist, hast du natürlich damit einen ganz anderen Schutz, als wenn du jetzt ein Land bist, das ausschließlich von NATO-Staaten umgeben ist.
Aber macht man sich dadurch auch ein bisschen einfach, wenn man
das sagt? Man nur dann, wenn man quasi als Trittbrettfahrer unterwegs sein will. Das sollten wir aber nicht. Und ich glaube, dass wir genauso zur europäischen Sicherheit etwas beitragen müssen. Ich habe ja schon lange einmal gesagt, es wäre sehr viel gescheiter, etwa die Luftraumüberwachung nicht national zu organisieren, sondern natürlich regional. Ehrlich gesagt, wenn bei uns der Eurofighter aufsteigen und einmal größere Kurven machen, müssen sie aufpassen, dass sie nicht in der Nord-Süd-Bewegung entweder die tschechische oder die slowenische, italienische Grenze verletzen. Also daher ist ja viel gescheiter, etwa eine Luftraumüberwachung regional zu organisieren, genauso wie wir das mit dem Sky Shield gegenüber anfliegenden, theoretisch anfliegenden Raketen oder Drohnen machen würden. Da kannst du ja als Land alleine gar nichts mehr machen. Da musst du einen regionalen Verbund entwickeln und daher ist es auch richtig, dass die heutige österreichische Regierung an diesem Projekt teilnehmen will.
Wenn ich von Wolfgang Schüssel in meinem Kopf nachdenke, dann sehe ich eigentlich den in der Wahlnacht 1999 klavierspielenden Wolfgang Schüssel. Wie war denn das damals? Man wird Dritter und jazzt so ein bisschen in die Nacht hinein?
Aber am Wahlabend habe ich ja Klavier gespielt. Da kann ich mich nicht erinnern. Glaube ich auch nicht. Ich habe sicher im Wahlkampf einige Male, ja, das ist immer so eines meiner Markenzeichen gewesen, wenn ich irgendwie lustig war oder Probleme gehabt habe, habe ich mir ans Klavier gesetzt und dann Boogie-Woogie gespielt oder irgendwas improvisiert und nicht nur klassisch gespielt. Und das ist eigentlich völlig in Ordnung. Aber das ist halt auch ein Markenzeichen das ich viele Jahre entwickelt habe, das mache ich für mich oder ganz selten auch bei öffentlichen Auftritten. Aber das hat mit dem Wahlsieg, mit dem Wahlergebnis von 1999 gar nichts zu tun. Ich habe bis zum letzten Augenblick geglaubt, jedenfalls an dem Wahlabend, dass wir das schaffen werden. Wir waren ein bisschen hinten, die Wahlkarten waren noch nicht ausgezählt, also die Briefwähler waren ja immer massiv für uns ein Korrektiv. Wir haben immer mehr anteilsmäßig Briefwähler gehabt. Und ich war fest überzeugt, wir schaffen das, dass wir am Schluss 415 Stimmen hinter den Freiheitlichen gewesen sind. Das war wirklich skurril. Ich hätte mich fast in den Hintern gebissen, weil ich jeden dieser 415 wahrscheinlich mit Vor- und Zunahmen gekannt habe.
Es ist da weitergegangen von Dritten zum Bundeskanzler. Wie ist das in der Familie damals aufgenommen worden, diese große ÖVP-FPÖ-Regierung?
Naja, zunächst wollten wir ja eigentlich in die Opposition gehen. Das war ja auch mein Versprechen im Wahlkampf. Wenn wir Dritter werden, gehe ich in Opposition. Das ist, und wollte eigentlich haben, die SPÖ soll mit der FPÖ eine Regierung machen. Das hat es schon gegeben. Das war die erste kleine Koalition, SPÖ-FPÖ, hat es schon gegeben. Und ich habe mir gedacht, das wäre nur folgerichtig und wir erholen uns, wir machen einfach eine Reform an Haupt und Gliedern und wir kommen wieder. Bin hundertprozentig überzeugt gewesen, das hätte funktioniert. Dann ist es aber eben nicht möglich gewesen. Das hat nicht und nicht funktioniert. Der Bundespräsident, die Öffentlichkeit, alle, auch die eigenen Leute, haben gesagt, ja, ihr müsst dann doch verhandeln. Dann hat es Sondierungsgespräche gegeben. Nach den Sondierungen haben wir mühsam im Parteivorstand diskutiert, ja, also okay, wir verhandeln mit den Sozialdemokraten. Und dann haben wir wirklich einen fix und fertigen Koalitionsvertrag mit der SPÖ gehabt, den ich übrigens mühsam im Parteivorstand gegen, glaube ich, 4 Gegenstimmen durchgebracht habe. Da waren immerhin 3 Bundesländer, 3 wichtige Bundesländer dabei. Habe es aber durchgebracht und die SPÖ hat den gleichen Vertrag, der sehr präzis festgelegt hat, was alles notwendig ist, abgelehnt im Parteivorstand. Und dann bin ich natürlich zum Bundespräsidenten gegangen und habe gesagt, jetzt, ab jetzt verhandeln wir mit den Freiheitlichen und haben dann eigentlich im Wesentlichen diesen schon ausverhandelten Vertrag mit einigen Veränderungen übernommen. Die Freiheitlichen haben ein paar Zusatzwünsche gehabt, die völlig in Ordnung waren. Und dann haben wir diese Regierung gebildet. Aber man muss diese Geschichte wirklich im Gesamtzusammenhang erzählen, sonst wirkt es ein bisschen komisch, nicht? Vom Dritten zum Ersten. Das habe ich mir nicht leicht gemacht. Habe auch versucht, andere noch vorzubringen. Ich musste nicht Bundeskanzler werden. Ich habe die Maria Schaumeier oder die Walter Glasnik gefragt, ob sie das nicht machen wollen. Weil die haben ja nicht versprochen, dass sie in diesem Fall in Opposition gehen. Aber die haben massiv abgelehnt, das machen sie nicht, das trauen sie sich nicht zu. Okay.
Hätte es diese Verabgebung gegeben, dass man auch einen Wechsel durchführt in dieser Periode? Also war das immer fix über die Periode hinweg?
Nein, das war eigentlich klar, dass wir mit den Freiheitlichen eine Regierung, wir haben gleich einen Mandatstand im Nationalrat gehabt, also wir haben gleich viel Mandat in der ersten Kammer gehabt und wir haben mehr Bundesräte in der zweiten, in der Bundesratskammer gehabt. Also daher war das eigentlich klar, wenn wir es machen, dann ist der Bundeskanzler bei uns und die Freiheitlichen stellen dafür den Finanzminister und die Vizekanzlerin. Und es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit Susanne Ries-Basser und mit dem Karl-Heinz Grasser, mit Scheibner, Westenthaler, Gorbach, Haupt, Haubner. Das war wirklich eine sehr ordentliche und fruchtbare Zusammenarbeit.
Wie ist das angekommen für Sie, wie Sie damals zur Angelobung gehen mussten? Große Demonstrationen vorm Ballhausplatz. Und soweit ich weiß, mussten Sie ja über den Tunnel in die Hofburg gehen.
Ja, das ist kein Tunnel, das ist eine Unterführung. Die hat es immer gegeben. Die ist auch in keiner Weise, die wird auch heute noch benutzt. Das Problem war dann, die Demonstrationen hätten mich überhaupt nicht gestört. In den ersten Wochen und Monaten waren nur Demonstrationen gegen uns, die sich dann langsam aber verflüchtigt haben. Und ein paar Jahre später haben wir einen sensationellen Wahlsieg gefeiert. Das Problem war nicht die Demonstrationen, das Problem war, dass der sozialdemokratische Polizeipräsident von Wien eine ganz schmale Gasse nur offen halten wollte. Heute ist ja das ganz anders gesichert, mit Bollern und mit allem drumherum, wird weiträumig alles gesperrt. Damals wollte er nur eine schmale Gasse freihalten und die Demonstranten haben schon gewartet, natürlich mit allerlei Wurfgeschossen, nicht um die Bilder zu provozieren, wie wir hinübergehen, das ist natürlich untragbar. Das kann man nicht akzeptieren. Und da haben wir das anders gemacht. Also das hat mich persönlich nicht sehr bewegt. Es war eher, waren überhaupt so ein bisschen lächerliche Demonstrationen. Ne? Diese Hysterie von damals kann man ja heute gar nicht nachvollziehen. Das war ja wirklich so ein antifaschistischer Karneval, hat es einmal ein Philosoph, der Rudi Burger, genannt. Ich bin beim ersten Europäischen Rat gewarnt worden. Ich habe damals immer nur Marschallen gehabt. Da hat man gesagt, pass auf, die haben im Europäischen Rat wurden bestimmte Dinge verteilt, Kleber mit einem durchgestrichenen Marschall und so weiter. Da haben wir gedacht, gut, in Ordnung, haben wir am Flughafen eine Krawatte gekauft, bin im Europäischen Rat auf die Toilette gegangen, habe mir Krawatten umgebunden und das Marschall abgenommen, bin in den Saal hineingekommen und haben Taschen aufgestellt mit Pickeln, Marschall durchgestrichen und sonstige Kleber. Und wisst ihr, wie kommt mit der Krawatten? Alles verschwunden, Protest war beendet. Ich meine, so muss man das halt machen. Ne?
Was sind Sie für einen Unterschied? Ich weiß, Sie kommentieren Innenpolitik nicht, aber was ist der Unterschied zur damaligen FPÖ und zur heutigen? Warum es naja, heute nicht gepasst hat? Na,
das kann ich schon erklären. Also die heutige FPÖ macht meiner Meinung nach also nicht nur einen schweren Fehler, sondern es ist eigentlich ein Grundwert, der unannehmbar ist. In unserer Zeit, die Grundbedingung für die Koalition war ein Ja zur Europäischen Union. Die Freiheitlichen wie die Grünen haben ja bekanntlich bei der Volksabstimmung gegen die Aufnahme Österreichs in die Europäische Union gestimmt. Die Grünen haben sich geändert jetzt. In meiner Zeit haben auch die Freiheitlichen das völlig geändert, haben übrigens für den Verfassungsvertrag gestimmt, haben für die Erweiterung gestimmt, das haben wir einstimmig eigentlich mit einer einzigen Gegenstimme, glaube ich, also fast einstimmig durch National- und Bundesrat durchgebracht. Das wäre heute undenkbar. Und die heutige FPÖ will ja nicht einmal in der Europäischen Union bleiben, die will ja Österreich zurückstufen auf den europäischen Wirtschaftsraum, also das, was die Isländer haben. Das heißt, draußen vor der Tür warten, was die drinnen in der EU beschlossen haben und es dann ohne dies nachvollziehen. Also wer so ein Konzept hat, der ist ja nicht von dieser Welt. Also das wäre undenkbar mit einer solchen FPÖ, die das Prinzip eigentlich, das wichtige Prinzip der echten Befreiung Österreichs von allen sonstigen Bevormundungen in Frage stellt. Also das ist für mich ein No-Go.
Macht Sie das dann pessimistisch, dass doch in Umfragen die Mehrheit oder die relative Mehrheit der Bevölkerung hinter dieser Partei steht?
Ja, das ist da gibt es ja einen alten Witz, den ein israelischer Premierminister mal gesagt hat, Umfragen sind wie Parfum, man soll dann schnuppern, aber nicht trinken. Das ist eine Momentaufnahme und wenn die Regierung, die ja noch über 4 Jahre Zeit hat, eine gute Arbeit zu machen und die Menschen zu überzeugen, na, dann werden die Umfragen auch anders aussehen oder das Wahlergebnis anders aussehen. Fürchten darf man sich vor gar nichts. Nochmal, mein Appell an die Jungen, übernehmt die Macht, übernehmt die Dinge, kümmert euch, steigt ein, wo immer, in welcher Partei auch immer, aber mit Grundprinzipien, die wichtig sind. Offenheit, liberaler Freihandel, pro Europa, pro Marktwirtschaft, pro Demokratie, pro Leistung, das sind die entscheidenden Dinge. Und ich finde, das ist nicht ein Programm, das jetzt besonders aufwendig oder anspruchsvoll ist, sondern eigentlich sehr stark Hausverstandselemente in sich birgt. Und wer das akzeptiert, kann in der Regierung mitwirken. Wer das prinzipiell in Frage stellt, der hat in einer Regierung nichts verloren. Der tut es ja schon mit dem Parlament schwer.
Danke für eure Aufmerksamkeit. Den ganzen ungeschnittenen Podcast könnt ihr auf Spotify hören. Unser nächster Gast ist dann Armin Wolf, der wohl bekannteste Journalist Österreichs. Diese Folge wurde am 11. Dezember 2025 aufgenommen. Ein großer Dank geht an Elisabeth, Vitus, Xaver und Emil raus für die tatkräftige Unterstützung. Ohne ihnen wäre dieser Podcast nicht möglich. Wenn ihr Anregungen oder Vorschläge habt, schreibt mir per Insta an rede.podcast. Danke und bis zur nächsten Folge.